An Weihnachten gibt es viele Geschenke. Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen an deine Kindheit, als es noch Geschenke gab. Keine Angst, ich wünsche dir das, dass du das heute Abend erlebst. Der Himmel voller Geschenke. Ich kann mich gut erinnern an meine Kindheit, als ich noch 6 Jahre alt war, ungefähr vor jetzt 54 Jahren. Da kann ich mich noch erinnern, wie wir unten im Keller gesessen sind. Mein Papa hat so einen alten Raum hergerichtet, so damals noch mit so Holzvertäfelung, so abgeflammt, dass man die Maserung gesehen hat. Hinten in der Ecke haben wir Tage vorher eine Krippe aufgebaut. Wir sind im Schwarzwald umhergestolpert, haben Moos zusammengesucht, haben Kabel und Glühbirnen verlegt, haben eine Krippe aufgebaut. Das war für mich Weihnachten. Wir haben erlebt dann, wie wir uns dann gefreut haben, wie dann die Klingel geläutet hat, die Glocke geläutet hat, und wir durften dann in diesen Raum reingehen und wir durften unsere Geschenke in Empfang nehmen. Zum 10. Mal die selbstgestrickten Socken von der Oma, aber die hat sie gern mit Liebe gestrickt. Ich möchte euch heute von einem Geschenk berichten und ich gehe gern ins Alte Testament für heute. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Land des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Zur Zeit Jesajas muss man sagen, dass gerade an dieser Strecke ständig Truppen auf- und abmarschiert sind. Von oben nach unten, nach Ägypten, von Assyrien kommend und umgekehrt. Ägypten hat Assyrien angegriffen, sind die immer wieder da durchmarschiert. Und das war ein Volk, das immer in der Zertrampelung, mehr oder weniger in schlimmen Situationen gelebt hat. Und so ist es auch bei uns heute. Wir leben Corona, Virus, Pandemie, vulnerable Gruppen. Sagt euch das was, das habe ich letztens im Ding gehört. Es gibt vulnerable Gruppen. Das sind solche Stichwörter, wo ich sagen muss, geht's noch? Das heißt, vulnerabel heißt, es ist Verletzlichkeit da, es sind verletzliche Menschen da. Es ist von einer Gruppe die Rede, die verletzlich ist und aber in ihrer Verletzlichkeit sich selber nicht mehr helfen kann. Das will man mit diesem Wort und mit diesen Worten ausdrücken. Über uns ist auch, wenn ich jetzt dieses vergangene Jahr zurückblicke, schon eines andere Mal dunkel geworden. Und wenn ich dann dieses Licht sehe, das dann scheint, ein großes Licht, dass die selbst, die im Dunkeln wohnen, dann erleben dürfen, dass über ihnen ein Licht aufstrahlt. Und wie ist das jetzt gemeint? Wie soll sich das darstellen? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja spricht vom eigentlichen Weihnachtsgeschenk, vom ersten, vom entscheidenden Geschenk. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, er ist uns geschenkt worden. Nicht die Weisen mit Gold, Weihrauch und Myrrhe sind in der Weihnachtsgeschichte das Hauptthema, wenn es um Geschenke geht. Auch nicht die Hirten sind die Schenkenden, sie alle sind Beschenkte. Denn Gott schenkt sich den Menschen, wie Rudi gerade auch eben gesagt hat. Die Gnade Gottes ist das Thema. Denn Gnade, griechisch charis, bedeutet Geschenk. Charis ist Gnadengabe, charis ist ein Geschenk, das uns gegeben wird, das uns geschenkt wird, ohne dass ich einen Anspruch, ein Anrecht darauf habe. Dass Gott in Armut als Kind auf die Welt kommt, scheint uns seither selbstverständlich. Dabei steckt so viel mehr dahinter. Was Gnade bedeutet, das zeigt uns ein Kind. Gnade heißt, ich habe nichts zu bieten, ich empfange nur. Ich habe keinen Anspruch, ich habe keinen Rechtsanspruch, dieses Geschenk zu bekommen. Dieses Geschenk, ich habe nichts zu bieten, ich empfange nur. Ich sitze eigentlich da mit offenen Händen und nehme etwas entgegen, was ich eigentlich gar nicht verdient habe. Und die Frage stellt sich halt eben da, wie begegnet uns jetzt Jesus? Er begegnet uns als Kind. Und gerade in dieser Situation in der Krippe, Jesus in der Krippe, der uns als Kind begegnet, stelle ich mir die Frage, ja, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich jetzt davon mitnehmen? Jesus begegnet uns als Kind, hilflos, bedürftig und angewiesen. Jesus begegnet uns als Baby. Ihr habt schon alle ja auch bei uns in der Gemeinde gesehen, wo Babys zur Welt gekommen sind und von der Mutter getragen, in den Arm getragen wird. Dieses Kind kann sich nicht bewegen. Dieses Kind kann nichts dafür tun, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es ist darauf angewiesen, von der Mutter verpflegt zu werden, von der Mutter angezogen zu werden, von der Mutter gewärmt zu werden. Dieses Kind, dieser Gott, der sich hilflos in die Hände der Maria hineinlegt, der von ihr geboren wird, der von ihr verpflegt wird, dem er Milch trinken kann, von dem er ja, Wärme bekommt, geistliche und körperliche Wärme, das ist die Art und Weise, wie Gott uns begegnen möchte. Er begegnet uns in diesem Kind hilflos, bedürftig und angewiesen. Das ist die Bedeutung der Gnade. Wir haben es nicht in unseren Händen, Gnade zu bekommen. Aber in Jesus Christus lernen wir, wie wir diese Gnade empfangen können. Hilflos, bedürftig, wir brauchen Gnade. Ohne Gnade sind wir hilflos und wir sind auf Gnade angewiesen. Wie empfängt nun ein Säugling die Liebe? Dafür hilft uns das hebräische Wort für Gnade und Erbarmen weiter. Das Wort heißt Chanan und bedeutet sich hinabbeugen. Sich hinabbeugen, wie eine Mutter sich über ihr Kind beugt. Ja, Kinder werden auf den Arm getragen und auf den Kindern geliebkost werden. Ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf Armen tragen und auf den Knien liebkosen. Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Das Kind, das auf den Knien der Mutter sitzt, ist ein auf dem Segnen sitzendes Kind. Ein gesegnetes Kind, das auf den Knien Gottes reitet. Gesegnet sein bedeutet auch glücklich sein. Und es gab im alten Israel einen Brauch, dass der Vater nach der Geburt das Kind auf seine Knie legte, um es als sein Kind anzuerkennen. Wenn Gott segnet, sagt er, ihr seid meine Kinder, ich gebe euch Geborgenheit, ein Daheim, ein Schutz, ich nehme euch auf meine Knie. Und das klingt auch so ein bisschen am aaronitischen Segen an, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wissen wir, dass Gott ein Gott ist, der mich mit leuchtenden Augen anschaut, der dich mit leuchtenden Augen anschaut. Und so bist du ein von Gott gesegnetes Kind, ein Gott gesegneter Mensch, über den Gott sein Antlitz leuchten lässt. Segnen heißt auch, selbst in die Knie zu gehen. Wie ein seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Segnen heißt auch, selbst in die Knie zu gehen, sich hinunterzubeugen. Es wird auch wie bei einem Kamel verwendet, das sich niederkniet. Menschen segnen, sie beten an, sie knien nieder. Weihnachten heißt, Gott segnet, Gott kniet sich nieder zu uns Menschen. Jesus als Kind ist ein lebendiges Gleichnis und eine Erklärung dafür, was Gnade und Segnen bedeutet. Der letzte Vers der Weihnachtsgeschichte, nachdem Jesus im Tempel dargebracht und gesegnet worden war, lautet: Das Kindlein aber wuchs und wurde stark, indem es mit Weisheit erfüllt wurde und die Gnade Gottes war auf ihm. Christus ist durch den Segen Gottes groß geworden. Die Gnade zeigt sich für Jesus zuerst ganz konkret in der Liebe und Zuwendung von Josef und Maria. Durch sie wurde die Gnade Gottes für das Kind früh sichtbar. Josef und Maria waren die ersten Boten, die Jesus diese Gnade und diese Fürsorge nahegebracht haben. Jesus war noch nicht perfekt, er war Gottes Sohn, klar, aber er war ein kleiner Mensch, der angewiesen war auf Gottes Fürsorge. Und so kommt der Paulus im ersten Korintherbrief zu der Aussage: Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Das sagt ausgerechnet der Paulus, diese Kämpfernatur. Paulus, der für die richtige Lehre gekämpft hatte und dabei die ersten Christen verfolgt hatte. Unterdessen aber hatte er erkannt, alles Kämpfen ist umsonst. Zuerst wollte Paulus ein guter Jude sein, alles richtig machen. Gut sein, alles richtig machen, das ist bis heute das große Missverständnis, nicht nur im Judentum, sondern auch bei uns Christen und allen vielen anderen Religionen. Wenn ich gut bin, dann hat mich Gott gern. Ja, keine Fehler machen, dann bin ich geliebt. Falsch. Grundfalsch. Paulus sagt nochmal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin von vornherein geliebt, deshalb kann ich mich selbst sein. Meine Beziehung zu Gott hängt von keiner Leistung ab. Und das ist immer das Denken, was wir haben. Ich muss etwas leisten, dann bin ich vor Gott gerecht. Ich muss etwas tun, damit Gott mich lieb haben kann. Und was ist, wenn ich trotze? Was ist, wenn ich ihm Dinge tue, die nicht gut sind? Meine Beziehung hängt zu Gott von keiner Leistung ab, die ich jemals bringen könnte. Gnade ist ein fester Wert. Gnade ist beständig. Und auch der dritte Satz, Gnade kommt von außen. Gnade kommt von Gott selbst. Gnade kommt von außen. Gnade ist nicht etwas, was ich in mir drin habe, sondern Gnade wird mir von außen gewährt. Der Zugang zu Gott, dass ich überhaupt würdig bin, zu Gott zu kommen, allein das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Er gewährt mir Zugang zu Gott selbst. Gnade ist etwas, was wir nicht beanspruchen können. Gnade ist etwas, das von außen mir herangetragen wird. Ich möchte euch zum Schluss dieser kurzen Predigt etwas vorlesen. Ich habe den König mit den leeren Händen gefunden. In einer Gemeinde sollte ein Krippenspiel sein. Wie jedes Jahr am Heiligen Abend. Diesmal hatten junge Leute das Krippenspiel selber geschrieben. Und sie hatten wirklich an alles gedacht. Sogar an Ochs und Esel, ja sogar an das Stroh. Bei einer Generalprobe, bei der angeblich generell alles schief gehen muss, ging tatsächlich allerhand schief. Kaum einer hatte seine Texte im Kopf. Die Kulisse war noch kolossal unfertig. Und was das Schlimmste war, die drei Könige hatte man schlichtweg vergessen. Aus unerfindlichen Gründen hatte man diese so wichtige Rollen überhaupt nicht besetzt. Da man sie aber irgendwie doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der Gemeinde rumzufragen, wer spontan bereit wäre, König zu sein. Es müsse ja kein Text mehr auswendig gelernt werden. Es würde genügen, wenn die drei ein Geschenk mitbrächten und dann an der Krippe ablegten. Gesagt, getan. Und so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche war voll, die Leute gespannt und die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann und es lief wunderbar und niemand blieb hängen. Wenn doch mal einer ins Stottern kam, war es genau an der richtigen Stelle und hat zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst. Und dann die letzte Szene, der Auftritt der drei Könige, die last minute zu dieser Ehre gekommen waren. Ungeprobt sozusagen traten sie auf, ganz live, wie es eben im Leben ist. Der erste König war ein Mann, Mitte 40, vielleicht auch schon etwas älter. Er hatte eine Krücke dabei und brauchte sie aber offenbar nicht. Alle schauten gespannt und spitzten die Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte: Ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag im Krankenhaus. Niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder laufen kann. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben verändert. Ich bin aufmerksamer und dankbarer geworden. Es gibt für mich nichts Kleines und Selbstverständliches mehr. Aufstehen am Morgen, sitzen, gehen und stehen, dabei sein, alles wunderbar. Alles ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe als Zeichen für meinen Dank für den, der mich wieder auf die Beine gebracht hat. Es war sehr still geworden in der Kirche, als der zweite König nach vorne trat. Der zweite König war eine Königin, Mutter von zwei Kindern. Sie sagte: Ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht sehen und nicht einpacken kann. Und was mir heute doch das Wertvollste ist, ich schenke dir ja, mein Einverständnis zu meinem Leben, wie es geworden ist, so wie es du bis heute geführt hast. Auch wenn ich zwischendurch oftmals nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für meine Schwächen und meine Stärken und meine Ängste und meine Sehnsucht, die Menschen, die zu mir gehören, mein Ja zu meinem Zweifel, auch zu meinem Glauben. Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland der Welt. Jetzt trat der dritte König vor. Ein junger Mann mit abenteuerlicher Frisur, top gekleidet, gut gestylt, so wie er sich auf jeder Party sehen lassen könnte. Und alles hielt den Atem an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagte: Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich habe nichts zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe nur so aus, als ob ich das Leben leben kann. Hinter der Fassade ist nichts. Kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung. Viel Vergebliches, viele Verletzungen. Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich zweifle an so ziemlich allem. Auch an dir, Kind in der Krippe. Meine Hände sind leer. Aber mein Herz ist voller Sehnsucht nach Vergebung, voll Versöhnung und Geborgenheit der Liebe. Ich bin hier und halte dir meine leeren Hände hin und bin gespannt, was du für mich bereitet hast. Tief beeindruckt von diesem unerwarteten Königsauftritt zum guten Schluss entstand jetzt eine merkwürdig bedrückende Sprachlosigkeit im Raum. Bis Josef spontan zur Krippe ging, einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König in die leeren Hände gab und sagte: Das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an dem du dich klammern kannst. Weil alle spürten, dass so gesehen alle mehr oder weniger Könige mit leeren Händen waren, trotz ihrer voller Taschen und Geschenke, konnte man die Betroffenheit mit Händen greifen. Und so kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach vorne zur Krippe gingen und sich einen Strohhalm nahmen. Wie gesagt, ich wünsche euch heute Abend den Himmel voller Geschenke. Aber vergesst nicht, es ist nur ein einzelner kleiner Strohhalm, an den du dich klammern musst. um dieses ewige Leben, diese Beziehung zu Jesus Christus zu finden. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen heute Abend. Amen.